Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas. Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, wie sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern. Seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 18. August 2023, gleich dem 27. Murdad 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamischer Lebensstil«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi: Ohne Bemühungen des IRGC hätte der IS Europa dominiert. Irans Außenminister führt wichtige Gespräche beim ersten Besuch in Saudi-Arabien seit Jahren. Nuklearchef spricht von großer Nachfrage nach iranischem Schwerwasser auf der ganzen Welt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi: Ohne Bemühungen des IRGC hätte der IS Europa dominiert. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi lobte die Rolle der Islamischen Revolutionsgarde im Kampf gegen den Terrorismus in der Region und wies darauf hin, dass die europäischen Länder ohne die Bemühungen des IRGC von IS-Terroristen dominiert worden wären. Ohne die Aktionen des IRGC und der eifrigen Kämpfer der islamischen Welt gegen den IS wäre Europa inzwischen von der Terrorgruppe dominiert worden, sagte Raisi in seiner Ansprache am zweiten Tag der obersten Versammlung der IRGC-Kommandeure am Freitag in Teheran. Das friedliche Leben, das Europa heute genießt, ist ein Ergebnis der Bemühungen der IRGC. Es ist jedoch bedauerlich, dass sie die Helden ermorden, die den Terrorismus bekämpfen, und die IRGC, die den Kampf gegen den Terrorismus anführt, als Terroristen bezeichnen, sagte er. Er fügte hinzu, dass dies wichtige Fragen aufwirft, mit denen sich internationale Organisationen befassen müssen. Raisi beschrieb die IRGC als das gesegnete Kind der Islamischen Revolution und sagte, dass die Truppe bis jetzt wichtige Missionen hatte, von denen die wichtigste darin besteht, die Islamische Revolution zu schützen. An anderer Stelle seiner Ausführungen verwies Raisi auf das Versagen der Feinde bei den gewalttätigen Unruhen im Land im vergangenen Jahr. Nach ihrem erfolglosen Versuch gegen Iran übermittelten sie Botschaften, in denen sie ihre falsche Haltung während der Vorfälle anerkannten, fügte er hinzu. Irans Außenminister führt wichtige Gespräche beim ersten Besuch in Saudi-Arabien seit Jahren. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, er habe am Donnerstag in Riad, was die erste Reise des Top-Diplomaten Teherans seit Jahren in das Königreich darstellte, fruchtbare und wichtige Gespräche geführt. Amir Abdollahian ging auf die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Iran und Saudi-Arabien ein und sagte, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in die richtige Richtung entwickeln. Er erwidert den Besuch seines saudischen Amtskollegen Prinz Faisal bin Farhan im Juni, der Teil eines Annäherungsprozesses war, der im März begann, als die beiden Nationen eine Einigung erzielten, die Zäune unter chinesischer Vermittlung zu reparieren. Unser heutiges Treffen ist eine Fortsetzung der Schritte zur Umsetzung des Abkommens sowie der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen, das eine entscheidende Plattform in der Geschichte der beiden Länder und auf dem Weg der regionalen Sicherheit darstellt, sagte Prinz Faisal auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Amir Abdollahian am Donnerstag. Amir Abdollahian sagte, die beiden Länder hätten einen Konsens über die Umsetzung bestehender Abkommen, unter anderem in den Bereichen Sicherheit, Handel, Wirtschaft und andere Themen. Der iranische Spitzendiplomat betonte, dass die Islamische Republik davon überzeugt sei, dass die Sicherheit in der Region durch den Rückgriff auf lokale Fähigkeiten gewährleistet werden müsse, und erklärte, dass Iran den Nachbarländern die Hand zur Zusammenarbeit ausstreckt. Wir glauben, dass die Idee, Sicherheit und Entwicklung in der Region zu erreichen, alle Akteure in der Region betrifft, sagte Amir Abdollahian. Nuklearchef spricht von großer Nachfrage nach iranischem Schwerwasser auf der ganzen Welt. Der Chef der Atomenergieorganisation Irans, AEOI, hat die Erfolge der Islamischen Republik in der Atomindustrie in den letzten Jahren hervorgehoben und erklärt, dass das Schwerwasser Irans aufgrund seiner hohen Qualität weltweit sehr gefragt sei. Mohammad Eslami machte diese Bemerkung am Donnerstag, als er auf die Fortschritte Irans in seiner Atomindustrie im Laufe der Jahre hinwies und politisierte Geschichten über das friedliche Atomprogramm der Islamischen Republik kritisierte. Einige Länder versuchen der Welt ein schreckliches Bild des iranischen Atomprogramms zu vermitteln, indem sie die friedliche Atomindustrie des Landes politisieren und deren technisches Format außer Acht lassen, so Eslami. Er betonte, dass die AEOI trotz all dieser Versuche die Politik der offenen Türen und offenen Innovation verfolge und dies zum Hauptziel der Organisation erklärt habe. Er erklärte, dass die AEOI sowohl qualitativ als auch quantitativ einen Boom in der Atomwirtschaft anstrebt und sagte, die Organisation habe seit 2022 mit der Arbeit an dem Plan begonnen und es geschafft, 159 wissensbasierte Erfolge zu verzeichnen. Zum Beispiel besteht heute eine enorme Nachfrage nach dem Schwerwasser des Kernkraftwerks Khandab, weil man durch den Gebrauch dessen hohe Qualität und Reinheit erkannt hat und iranisches Schwerwasser kaufen möchte, sagte Islami in Bezug auf die Atomforschungsanlage in der iranischen Provinz Merkazi. Hunderte palästinensische Gefangene beginnen unbefristeten Hungerstreik. Hunderte Palästinenser, die in Hafteinrichtungen in den besetzten Gebieten festgehalten werden, sind in einen unbefristeten Hungerstreik getreten, um gegen die Misshandlungen durch Gefängniskräfte und gewaltsame Razzien in ihren Zellen zu protestieren. Der Direktor des Pressebüros für palästinensische Gefangene, Ahmed Al-Qudra, sagte in einer Erklärung am Donnerstag, dass fast 1000 Häftlinge ab 19 Uhr Ortszeit in einen Hungerstreik getreten seien, um gegen die Aggression der Gefängnisverwaltung zu protestieren. Qudra forderte die Palästinenser auf, sich zu mobilisieren und auf die Straße zu gehen, um die Häftlinge zu unterstützen. Er forderte die im besetzten Westjordanland lebenden Palästinenser auf, am Freitag eine Demonstration abzuhalten, um gegen den brutalen Angriff auf Gefangene zu protestieren. Es kam zu Spannungen, nachdem die Negev-Gefängnisverwaltung im südlichen Teil der von Israel besetzten Gebiete den dritten und vierten Abschnitt des Gefängnisses durchsuchte und Häftlinge in einen anderen Bereich verlegte. Kürzlich begann der Israel Prison Service und geheiß des aggressiven israelischen Ministers Itamar Ben-Gvir mit gewalttätigen Razzien in Zellen im Negev-Gefängnis. Dem Gazastreifen ansässige Hamas-Widerstandsbewegung sagte, die brutale israelische Aggression gegen die Negev-Gefangenen sei ein Verbrechen, das nicht toleriert werde. Der hochrangige Hamas-Beamte Soher Jabarin erklärte, dass die Aggression gegen die Negev-Häftlinge im Einklang mit Ben-Gvirs jüngstem Besuch in Ufa-Gefängnis stattfand. Er warnte davor, dass das israelische Besatzungsregime auf seiner Aggression gegen palästinensische Gefangene beharre und betonte, dass der Kampf gegen diese Unterdrückung über die Mauern israelischer Gefängnisse hinausgehen werde. USA schicken F-16 aus Dänemark und den Niederlanden in die Ukraine. Das US-Militär hat beschlossen, F-16-Kampfflugzeuge aus Dänemark und den Niederlanden in die Ukraine zu schicken, sobald die Ausbildung der ukrainischen Piloten abgeschlossen ist. Ein US-Beamter sagte am Donnerstag, Washington habe beiden Ländern versichert, dass es die Genehmigung von Transferanträgen für F-16-Flugzeuge in die Ukraine beschleunigen werde, sobald ihre Piloten ausgebildet seien, berichtete Reuters. Die USA müssen dem Transfer von F-16-Flugzeugen ihrer Verbündeten in die Ukraine zustimmen. Eine Koalition aus 11 Ländern sollte diesen Monat in Dänemark mit der Ausbildung ukrainischer Piloten für das Fliegen von Kampfflugzeugen beginnen. US-Beamte haben privat gesagt, dass die F-16-Kampfflugzeuge bei ihrer Ankunft angesichts der russischen Luftverteidigungssysteme und ihrer Luftüberlegenheit keinen entscheidenden Unterschied machen würden. US-Außenminister Antony Blinken habe seinen dänischen und niederländischen Amtskollegen Briefe geschickt, in denen er ihnen versicherte, dass den Anträgen stattgegeben werde, sagte der US-Beamte. Washington hat der Ukraine mehr als 42 Milliarden US-Dollar an Sicherheitshilfe bereitgestellt, seit Russland Ende Februar 2022 seine militärische Sonderoperation startete. Russland, das die Lieferung westlicher Waffen an Kiew strikt ablehnt, hat wiederholt auf die Gefahren einer Überschwemmung der Ukraine mit Waffen und Munition hingewiesen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa warnte im Mai, dass vom Westen gelieferte Waffen und Munition aus der Ukraine geschmuggelt und auf dem Schwarzmarkt verkauft würden. Sie warnte davor, dass terroristische und kriminelle Aktivitäten ein beispielloses Ausmaß erreichen könnten, weil Waffen und Munition weltweit in die falschen Hände gelangen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 30 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 27 Grad, Mashhad 26 Grad, Isfahan 27 Grad, Shiraz 28 Grad und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Aliye Seyedzadeh mit dem Titel Soze Ramgin, das heißt Trauriger Musikinstrument.
موجی که دریا ندارد، اسیرم چو روزی که فردا ندارد، به دردی دچارم که درمان ندارد، به راهی فتادم که پایان ندارد، چه شوری به سر دارم امشب، چه دلگرم شم از این تر، چه شادم از این ساز رنگی، سبک بال از این بار سنگی. در این بی‌نوایی ندارم نوایی، امیدم نویدم کجایی کجایی، در این بی‌نوایی ندارم نوایی، امیدم نویدم کجایی کجایی، امان از جدایی امان از غریبی، در این عشق سرکش ندارم شکیبی، امان از جدایی امان از غریبی، در این عشق سرکش ندارم شکیبی، چه شوری به سر دارم امشب، چه دلگرم شم از این تر، چه شادم از این ساز رنگی، سبک بال از این بار سنگی. چشمی به روی با شفت موی، به سوی دلم رفت و عقلم به سوی، چه پنهان سلامی چه شیرین کلامی، چه زیبا سرشتی چه فرخنده نامی، چه شوری به سر دارم امشب، چه دلگرم شم از این، چه شادم از این ساز رنگی.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Liebe Hörerfreunde, langsam werden wir immer vertrauter mit dem Imamplatz in Isfahan. Nachdem wir kurze Beschreibungen zur Sheikh Lutfullah Moschee an der Ostseite und zur Hauptmoschee oder Imam-Moschee an der Westseite dieses Platzes gegeben haben, wenden wir uns nun der Hohen Pforte, dem sogenannten Ali Raupu-Palast, zu. Dieses bemerkenswerte Gebäude liegt auf der Westseite des Platzes, genau gegenüber der Sheikh Lutfullah Moschee. Aus timuridischer Zeit 1370 bis 1507 nach Christus existierte an der Stelle dieses Palastes schon ein Gebäude, ein Pavillon. Safaviden Schah Abbas I. ließ diesen zweistöckigen Pavillon zu Beginn des 17. Jahrhunderts nach Christus in ein fünfstöckiges Palastgebäude ausbauen. Davor setzte er noch eine große zweistöckige Eingangspforte, auf der eine Aussichtsplattform mit einem von 18 hölzernen Säulen aus Zedernholz getragenen Flachdach errichtet wurde. Von hier aus konnten der König und sein Hofstaat das Treiben auf dem Platz zu verschiedenen Gelegenheiten, wie unter anderem zu Polospielen, beobachten. Beinahe ein halbes Jahrtausend sind seit der Errichtung dieses wunderschönen Bauwerkes also vergangen. Es hat eine Länge von 386 Metern und eine Breite von 140 Metern und ist etwa 48 Meter hoch. Ein Beispiel für die Einzigartigkeit der Palastbauweise zur Zeit der Safawiden im 17. Jahrhundert nach Christus. Damals nannte man diesen Palast Rasr-e-Dowlat-Khane, was so viel bedeutet wie Regierungspalast. Die Safawidenkönige luden hochrangige Gäste wie Botschafter, unter anderem Würdenträger, hierher ein. Dieser Fünf-Stöcke-Bau am Imamplatz in Isfahan hat in jeder Etage eine besondere Dekoration und jede Etage dient einem besonderen Zweck. Die unterste Etage diente der Verwaltung und der Palastwache. Die zweite Etage diente der Versorgung des leiblichen Wohles, die dritte und vierte Etage enthielt Wohnräume. Am schönsten und berühmtesten von allen ist wohl die letzte Etage, das sogenannte Musikzimmer. Die Gestaltung der Wände und Decken dieser Etage ist einzigartig. Wir finden hier wunderschöne doppellagige Gipsstuckarbeiten mit einzigartiger Bemalung. Aus der zweiten, in den Innenraum ragenden Stucklage wurden verschiedene Motive wie Musikinstrumente, Vasen unter anderem herausgeschnitten, sodass dahinter Hohlräume entstanden sind, die der Klangverbesserung dieser Räume des Musikzimmers dienten und auch heute noch dienen. Auch hier gelingt es, mit einer einfachen Beschreibung nicht die Schönheit der Farben und Formen auch nur zu einem geringen Teil darzustellen. Man muss es sehen, um es zu begreifen. Eine weitere Besonderheit des Ali Raupu-Palastes sind die vielen kleineren Zimmer in jedem der Stockwerke. Schon der italienische Reisende Pietro della Valle schrieb in seinem Reisebericht diesbezüglich: Die Zahl der Zimmer, Kammern und Flure, die alle miteinander verbunden sind, ist derart groß, dass die Pförtner mir mit Sicherheit sagten, dass der Palast mehr als 500 Türen hat. Die Schönheit der Hohen Pforte beruht unter anderem auch auf ihrer zarten Fassade und Architektur, den Kachelmosaiken, den Miniaturmalereien auf Wänden, Decken und Treppen und mit ihren wunderschönen Pflanzen, Blumen und Tiermotiven. Auch hier waren der wohl bekannteste iranische Miniaturmaler und Kalligraph der Safavidenzeit, Reza Abbasi, und seine gelehrigen Schüler am Werk. Den großen Balkon über dem Eingangsportal hatten wir schon anfangs erwähnt. In luftiger Höhe erhebt er sich über der zweiten Etage und bietet allen, die ihn betreten, eine großartige Aussicht über den Platz. Die 18 hohen Holzsäulen, die sein Dach halten, tragen zum zierlichen Erscheinungsbild des Gebäudes bei. Dieser luftig gelegene Ort war einst Austragungsort für Feierlichkeiten oder er diente dem Herrscher als Aussichtsplattform, von der er aus die Veranstaltungen auf dem Platz davor wie Polospiele oder Militärparaden bestens beobachten konnte. Mitten auf dem Balkon gibt es auch ein großes Wasserbassin, von dem es heißt, dass das Wasser ohne jegliche Motorenkraft dort hineingelangte. Die Quelle für dieses Wasser lag nämlich auf einem Berg gleicher Höhe außerhalb der Stadt und das Wasser wurde durch Leitungen und allein den physikalischen Gesetzen folgend bis in das Bassin auf der Aussichtsterrasse gebracht.
Rund um den Maidan Imam oder Naqsh-e Jahan, wie er auch heißt, finden wir aufgrund seiner heute vor allem touristischen Bedeutung viele Werkstätten und Läden Isfahaner Kunsthandwerker. Hier können die Besucher dieser schönen Stadt so allerlei über die Entstehung des Isfahaner Kunsthandwerkes sehen und lernen, mit den Mühen und Anstrengungen, Handkniffen und Erfahrungen der Meister dieser Kunsthandwerke vertraut werden. Nun haben wir den großen Platz in Isfahan schon weitgehend erkundet und es bleibt uns nur noch, uns der Nordseite zuzuwenden. Ähnlich wie das große Eingangsportal auf der Südseite finden wir auf der Nordseite des Platzes ein weiteres großes Eingangsportal. Wenn wir im Süden durch das besagte Tor einen Ort der Ruhe und Besinnung, der Religiosität und Spiritualität betreten, so ist es in der entgegengesetzten Himmelsrichtung ein Ort zu ebenso entgegengesetzten Ton. Hier im Norden nämlich befinden sich das Haupteingangstor, das Qaisariyye-Tor oder Kaisertor zum größten Bazar in Isfahan und sogar im Mittleren Osten, der zu Beginn des 17. Jahrhunderts nach Christus gebaut wurde. Ein Bazar bzw. der Zugang zu einem Bazar durfte auf dem Naqsh-e Jahan-Platz des Schah Abbas I. natürlich nicht fehlen, denn auf diesem Platz sollten ja alle Belange des Menschen symbolisch und praktisch miteinander vereint werden. Der große Bazar in Isfahan war einer der größten, modernsten und luxuriösesten Handelszentren während der Safavidenzeit, in dem auch viele ausländische Händler ihre Geschäfte hatten und er verband das alte Isfahan der Seldschukenzeit mit dem neuen Isfahan der Safaviden. Durch diese 2 Kilometer lange überdachte Einkaufsstraße mit vielen abzweigenden Gassen gelangt man auch zur ältesten Moschee in Isfahan, ja sogar in Iran, der Freitagsmoschee Masjid-e-Jum'e mit ihrer riesigen Nizam-ul-Mulk-Kuppel. Die Nachbarschaft zu dieser Moschee mit der besagten Kuppel hat dem großen Bazar auch den Namen Bazar-e-Nizamiye oder Nizam-ul-Mulk-Bazar gegeben, nach dem bekannten Wesir aus der Seldschukenzeit. Heute ist dieser historische Bazar in Isfahan das größte Zentrum für iranisches Kunsthandwerk und berühmt für seine Qualität und Vielfalt. Bekannte Weltreisende wie Nasser Khosrow Gobadiani aus Gobadian und Jean Jardin, französischer Forschungsreisender, haben den großen Bazar von Isfahan beschrieben. Jean Jardin, der seinen eigenen Worten zufolge mehr als 10 Jahre seines Lebens in Isfahan verbracht hat und von seinem Vater das Juwelierhandwerk gelernt hatte, schreibt folgendermaßen: Der große Bazar von Isfahan liegt im Norden des Meidans Nakhchivan und seine hohe Eingangspforte wurde mit schönsten Kachelmosaiken verziert. Zu beiden Seiten dieser Pforte finden wir weitläufige Estraden, die mit Steinplatten verkleidet sind und auf denen die Edelsteinhändler und Juweliere ihre Waren ausgebreitet haben und die verschiedensten Schmuckstücke, Edelsteine und seltene Münzen zum Kauf anbieten. Jardin schreibt dann weiter über das Innere des Bazars. Vom Bazareingang Reysadieh gelangen wir in den luxuriösesten und größten Bazar Isfahans, wo die teuersten Stoffe verkauft werden und große bemalte Kuppeln in dessen Mitte zu sehen sind. Dieser französische Welt- und Forschungsreisende berichtet weiter über Buchbinder, Koffer- und Kistenhersteller, Sattler, Schuster, Schmiede und andere dort tätige Handwerker und Händler. Aber auch Moscheen, Bäder und Karawansereien finden sich entlang dieser rund 2 Kilometer langen und 4 bis 8 Meter breiten zweistöckigen überdachten Einkaufsstraße mit vielen Nebenstraßen und Gassen, in denen das geschäftige Treiben der Menschen vieler Generationen seine Spuren aus Jahrhunderten hinterlassen hat. In den schön verzierten Kuppeln der Ziegelgewölbe, die den Bazar und seine Kunden vor den Unbilden der Witterung, vor allem aber der heißen Sonne in dieser Region schützen, finden wir nur aber und an Kreisrunde der quadratische Öffnungen, die einen Luftaustausch ermöglichen und neben weiteren Fenstern bzw. Oberlichtern in den Wänden über den Geschäften auch das notwendige Licht in den Bazar einlassen. Mit all seinen Möglichkeiten wie den erwähnten Geschäften, Moscheen, Bädern und Karawansereien ist auch dieser iranische Bazar in Isfahan nicht nur ein Handelszentrum, sondern wirtschaftlicher, sozialer, politischer und religiöser Treffpunkt seiner Zeit gewesen und hat seine große Attraktivität bis heute für die vielen in- und ausländischen Besucher erhalten können.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hamid Reza Golshan mit dem Titel E'tebare Asheri, auf Deutsch Kredit der Liebe.
دلم از دنیا گرفته میدونی، آخه بدجوری غرورم و شکست، هرچی بود دار و ندارم و گرفت، این سکوت و دید و بی صدا نشست، دلم از دنیا گرفته چی بگم، بعد تو انگاری حسی ندارم، اینجا هیچ کسی نمیبینه منو، زخمامو با گریه مرم میذارم، زخمامو گریه من هم میذارم، اون روزا که مثل ماهی توی آب بودنم بسته به بودن تو بود، وقتی خستم اون روم آدم و آرزوم همیشه داشتن تو بود، یادمه که اعتبار عاشقی توی پینه های دستای تو بود، اسم برگی رو تن زندگیم قد نفسهای تو بود، اون روزا تمام اون روزای خوب مثل خوابی با تو هم سفر شدم، رفتی اون ترانه هم یکی یکی گم شدم، سوختن در بدر شدم، رفتی اما اسم تو مثل نفر حتی یک لحظه فراموش نمیشه، آخه خوشی با یه دنیا عشقونو که به این سادگی خاموش نمیشه، آخه خوشی با یه دنیا عشقونو که به این سادگی خاموش نمیشه.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
In diesem Teil wollen wir das Thema Bedeutung der Freude im Leben abschließen. Wir setzen einen Hadith an den Anfang, und zwar ist er vom Propheten und lautet: Jeder, der einen Gläubigen froh stimmt, der hat mich froh gestimmt, und jemand, der mich froh stimmt, der erfreut Gott. Diese und ähnliche Überlieferungen zeigen, dass es im Islam eine der besten und wertvollsten Taten ist, andere Gläubige fröhlich zu stimmen. Damit wird also die Ansicht einiger, die denken, Religiosität gehe mit Kummer einher und die ein düsteres Gesicht von der Religion zeichnen, widerlegt. Anhand dieser Empfehlungen sieht man, dass der Islam eine Gesellschaft begrüßt, in der Freude und Frohsinn herrscht. Doch noch ein weiterer Moment in diesem Hadith zu beachten. Der Prophet des Islam, Salawatullah alaih, bezeichnet es als wertvoll, einen anderen Gläubigen fröhlich zu machen, und das bedeutet, dass es nicht richtig ist, einen Gläubigen mit Dingen fröhlich zu machen, die gegen seinen Glauben verstoßen. Imam Hussein alaihi salam hat gesagt: Nach dem täglichen Gebetsritual gehört es zu den besten Taten, das Herz eines Gläubigen mit Dingen zu erfreuen, an denen nichts Sündiges ist. In einigen Überlieferungen werden Beispiele angeführt. Zum Beispiel bei Imam Sadiq alaihi salam: Zu den Dingen, die Gott, der Allmächtige, am meisten liebt, gehört es, einen Glaubensbruder zu erfreuen durch seine Sättigung, durch Beilegung seiner Probleme oder durch Zahlung seiner Schulden, Usule Kofi. Jedenfalls ist nicht jede Art, die Gläubigen fröhlich zu stimmen, gleich schon ein großer Gottesdienst. Manchmal ist es sogar Sünde, nämlich wenn wir die anderen durch etwas Sündiges fröhlich stimmen wollen. Zum Thema Bedeutung der Freude im islamischen Lebensstil lässt sich zusammengefasst noch einmal sagen: Der Mensch strebt nach einem frohen Leben. Freude macht sich durch ein Gefühl der Dankbarkeit, innerer Ruhe und Zufriedenheit mit uns selber und den anderen bemerkbar. Unter Frohsinn und beständiger Freude können wir das Gefühl verstehen, mit dem Gesamtverlauf des Lebens zufrieden zu sein. Ein Mensch ist fröhlich, der mit seinem Leben zufrieden ist, auch wenn hin und wieder Unangenehmes passiert. Je größer diese Zufriedenheit ist, desto mehr kann der Mensch auch Freude am Leben haben. Frohsein und Lebensfreude bedeuten also eine kontinuierliche Zufriedenheit mit dem Leben, und je zufriedener der Mensch ist, desto fröhlicher ist er. Es gibt reiche, einflussreiche Leute, die dennoch immer mit dem Leben unzufrieden sind. Und es gibt wiederum andere, die sozial oder finanziell keine besondere Position einnehmen, aber ein frohes Leben führen. Anhaltende Lebensfreude ist durch die generelle Zufriedenheit mit dem Verlauf des Lebens erreichbar. Wir sagten auch, dass der Islam eine Gesellschaft will, in der Frohsinn herrscht und daher den Gläubigen zum Beispiel ein freundliches Verhalten zueinander empfiehlt. Auch die islamischen Feste wie das Opferfest und das Fitrfest nach Ende von Ramadan und das Qadirfest fördern den Frohsinn und ein Verhalten, das Lebensfreude spendet. Durch das tägliche Gebet und die Bittgebete wird laufend der Frohsinn des Menschen aufgefrischt. Neben seiner Lebensphilosophie und der Befolgung der göttlichen Gebote trägt der Islam auch durch die sozialen Regeln zu Freundschaft und Verständnis und Mitgefühl unter den Menschen bei. Wenn die Menschen einander Dienste leisten, entsteht eine freundliche, zufriedene Atmosphäre in der Gesellschaft und alle können Freude am Leben haben. Thank you. Eine Grundregel für Freude im Rahmen des islamischen Lebensstils lautet, dass jede Art der Freude, die zur Annäherung an Gottes und Erreichung seiner Zufriedenheit geschieht, wertvoll ist, während jede Art der Freude, welche von Gott wegführt oder sogar seinen Zorn auslöst, Ablehnung verdient. Zum Beispiel freuen sich viele, wenn sie an einen Posten oder an ein Vermögen gelangen, und es kann sein, dass sie damit anzugeben beginnen. Aber das ist laut Koran und Islam nicht richtig und eine zweifelhafte Freude. Diese Art von Freude trägt nicht nur zur Vervollkommnung des Menschen ein, sondern fördert seine Oberflächlichkeit und Arroganz und hält ihn von seinen Pflichten ab. Gott mag keine Freuden und Vergnügen, die den Mensch unachtsam machen und die ihn Recht und Wahrheit vergessen lassen. Wenn nun aber der Mensch in Vermögen und einem gesellschaftlichen Status ein Mittel sieht, um den anderen zu helfen und die menschlichen und islamischen Ziele voranzutreiben, dann macht es nichts, wenn er sich darüber freut, reich und einflussreich geworden zu sein.
Wir sagten, dass der Mensch sich freut, wenn er ein erwünschtes Ziel erreicht. Aber es hängt von der Weltanschauung und dem Verständnis vom Dasein und dem Menschen ab, was jemand unter einem erwünschenswerten Ziel versteht. Jemand, der sich als Geschöpf Gottes weiß und in der Erkenntnis Gottes das Ziel seiner Schöpfung sieht, wird sich natürlich umso mehr freuen, je mehr er zu dieser Gotterkenntnis gelangt ist. Und wenn er dieses Ziel nicht erreicht hat, wird ihn das traurig stimmen, und es macht ihn auch traurig, wenn er etwas tut, was von diesem Ziel wegführt. Wenn der Mensch Pflichten erfüllt hat, empfindet er Freude und ist beruhigt. Aber wenn er sich nicht erfüllt, ob nun wegen unverschuldeter Unfähigkeit oder einem Versäumnis, dann ist er beschämt und bekümmert. Deshalb heißt es im Islam, dass der gläubige Mensch dann fröhlich ist, wenn er seine religiösen Pflichten erfüllt hat. Der Islam befürwortet einen Genuss, der aus einer echten Freude hervorgeht. Deshalb sind im Islam keine Vergnügen erwünscht, die den Menschen sein Lebensziel um Gott vergessen lassen und seiner Würde als Mensch schaden. Dennoch verbietet der Islam nicht die irdischen Freude, besonders wenn sie einen kontinuierlichen Frohsinn hervorrufen. Begrüßt wird zum Beispiel eine Freude, die aus einem Aufenthalt in der Natur, Ausreisen und Gegenbesuchen und der guten Behandlung des Glaubensbruders resultieren, weil durch solche Vergnügen negative Gefühle beseitigt werden, seelischer Druck gemildert und der Mensch motiviert wird. Als tadelnswert gelten Freuden, die aus unsinnigen Treiben und inhaltlosen Dingen resultieren, weil sie negative, unerwünschte Folgen haben und nur flüchtiger Natur sind. Die islamische Lehre himmlischen Ursprungs lehnt es ab, dass der Mensch den Freuden des Lebens völlig entsagt oder ein Klosterleben führt. Laut Islam ist es gut und richtig, im Leben nach Freude und Abwechslung zu streben, und die Gottesreligionen schlägt den Gläubigen zahlreiche Wege vor, wie sie an ein frohes Leben gelangen können. Die Empfehlungen zur Sauberkeit und Körperpflege und der Nutzung von Duftstoffen zur Teilnahme an fröhlichen Zusammenkünften, wie zum Beispiel der Gästespeisung bei Hochzeiten und bei Geburt eines Kindes oder nach Rückkehr von Hajj und einer Pilgerreise, die Hervorhebung der guten und hilfreichen Beziehungen unter Verwandten und unter Freunden, All das dient zur Herstellung einer frohen Atmosphäre in der Gesellschaft. Daran, dass der Islam solche freudespendende Dinge betont, ist zu sehen, welchen Wert er auf die Schaffung von Lebensfreude legt. Gesunde Vergnügungen wie Scherzen mit Freunden, gemeinsames Essen und Reisen in die grüne Natur oder in andere Länder und die Bekanntschaft mit den Bräuchen anderer Völker halten den Menschen von der Melancholie fern, nützen Körper und Seele und verhelfen zu einer frohen Stimmung. Freude ist ein Gefühl, das der Mensch innerlich verspürt und sich dann auch außen hin zeigt. Eine verinnerlichte, kontinuierliche Freude wird in unserem Verhalten zum Ausdruck kommen. Wir sollten nie zulassen, dass negative Gedanken und Resignation die Lebensfreude an der Wurzel zerstören.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.